Verzögerung, so am Rande. Hallo allerseits, weiter geht's. Zwei Themen haben wir noch. Endspurt, letzte Mal heute. Ein Thema, asynchrone Schaltung. Was haben wir bisher gemacht? Wir haben bisher gesagt, macht was ihr wollt, aber wir haben einen Takt. Und der eine Takt kommt, naja, so war jedenfalls die Theorie, bei allen Registern zum gleichen Zeitpunkt. Und das war eigentlich, egal was wir gemacht haben, auch immer, auch wenn wir nicht explizit das immer so gesagt haben, aber bei Pipelining zum Beispiel, das steckt irgendwie mit drin. Ne? Beim Takt transferieren alle Pipeline-Stufen ihre Ergebnisse ein Haus weiter. Jo, das muss nicht notwendigerweise so sein. Und das wäre ja an sich auch schön. Einmal dieses gleichzeitige Takt, das herzukriegen, haben wir uns schon ein bisschen drüber unterhalten, ist gar nicht so einfach. Wir haben gesagt, naja, langsamste Komponente, was war die langsamste Komponente? Ja, häufig die ALU, also der Addierer, beziehungsweise, wenn man dann noch was Besseres hat, Dividierer oder irgendwas in der Art, eventuell die Memory Unit. Und warum soll die Memory Unit jetzt die Pipeline ausbremsen, auch wenn wir vielleicht gar keinen Memory-Zugriff machen? Doch eigentlich doof. Ja, und ganz am Anfang haben wir uns mal angeguckt, wie das so mit Interrupts ist. Die Interrupts, die kommen ja jetzt irgendwann, wenn der Benutzer die Taste drückt. Und das kann rein theoretisch auch sein, exakt zum Taktzeitpunkt. Und da haben wir ja schon gesagt, ne, das ist nicht so trivial. Jo, gucken wir uns die einzelnen Pünktchen nochmal genauer an. Also das erste war, wir wollen eigentlich ein sogenannten sauberen Takt. An alle Register soll gleichzeitig die Taktflanke kommen. Da haben wir aber schon gesagt, naja, so ein Chip hat eine bestimmte Größe. Größe in Anführungsstrichen, naja, so Größenordnung Quadratzentimeter. Aber wir haben auch schon gesagt, naja, so bei Pico-Sekunden-Takt. Da sind es eben 0,2 Millimeter, die der Takt in einer, die das Signal in einem Takt überhaupt noch schaffen. Jo, und dann ist natürlich auch die Entfernung von der Taktquelle. Also jetzt kommt als erstes der Takt hier an, dann kommt er da an, dann kommt er da an. Allein schon aus Laufzeitgründen. Jo, irgendwann haben wir schon mal angedeutet, naja, dann muss man den Takt eben geschickt verteilen. Also erstmal in die Mitte leiten vom Chip, von da aus so sternförmig in alle vier Richtungen. Dann kommt es an diesen vier Knotenpunkten gleichzeitig an und von den Knotenpunkten dann wieder sternförmig in alle Richtungen. Dann kommt es wieder an den Knotenpunkten gleichzeitig an und von da aus, bis das so klein verästelt, so weit verästelt ist, ne, dass wir praktisch alle Punkte gleichzeitig erreichen. Kann man im Prinzip natürlich machen, aber könnt ihr euch vorstellen, das ist natürlich für das Layout jetzt wieder für so einen Chip. Naja, man hat einen Haufen Leitungen, die man eigentlich gar nicht braucht, die man bloß wieder braucht, damit die Leitungslänge stimmt. Jo, und was noch dazu kommt, das haben wir jetzt bisher noch nicht gemacht, aber das machen wir dann heute im zweiten Teil noch. Was man gerne hätte, wäre was, ja, gerade so bei mobilen Geräten zum Beispiel, um ein bisschen Strom zu sparen, damit der Akku ein bisschen länger hält, dass man die Teile eines Chips, Teile eines Rechners ausschaltet, die man gerade nicht braucht. Wobei jetzt ausschalten im Sinne von Strom abschalten nicht unbedingt nötig wäre. Es würde an sich schon reichen, die Taktversorgung abzuklemmen. Weil die Leckströme sind an sich meistens zu vernachlässigen, aber das Aufladen einer Leitung und wieder das Rausziehen der Elektronen rein, raus mit den Elektronen, das ist das, was was Strom kostet. Jo, was man machen könnte, wäre ja so von der Idee her, naja, ich habe hier einen Teil meines Rechners, den möchte ich mal temporär abschalten, dann könnte ich doch sagen, zwischen Takt und Register bauen wir uns einen Und-Gatter und dann haben wir hier so einen Clock-Enable. Ja, da kratzt sich schon jemand ans Hirn und sagt, so doch schon gar nicht. Ne? Wir haben uns schon mal irgendwann darüber unterhalten, dass das nicht notwendigerweise eine gute Idee ist. Aber das wäre sozusagen die Idee, mal den Takt irgendwo abschalten zu können. Und wenn ich das mache, habe ich natürlich wieder das Problem, ja, da kommt der Takt sofort, hier kommt der Takt um eine Gatterlaufzeit verzögert, mindestens mal. Auch das heißt natürlich schon wieder, der Takt kommt nicht gleichzeitig.
Prima, hat man nur eine Gatterlaufzeit mehr Zeit.
Ja, das Dumme ist natürlich, das, was hier hinten rausgeht, das geht irgendwie vorne ja wieder rein im Sinne von Mili, Mur und sonst wie Automat. Dann habe ich zwar von hier nach hier ein klein bisschen mehr Zeit, dafür habe ich dann von hier nach da vorne ein bisschen weniger Zeit. Viel Spaß beim Designen, ne? Okay, prinzipiell denkbar, aber in der Praxis natürlich alles zu bedenken dann. Zu debuggen und so. Jo, also was man da gerne hätte, man hätte gerne so diese Abschaltmöglichkeit, aber das mit synchronen Automaten, das funktioniert dann wieder nicht so richtig. Jo, und jetzt kommt noch der größte Punkt, den wir eigentlich bisher noch völlig ignoriert haben. Wenn ihr euch so einen aktuellen PC anguckt, so ganz typischer Wald- und Wiesen-Intel-PC von der Stange, dann habt ihr in einem PC, ich sag mal, zig verschiedene Frequenzdomains. Also eine Variante, naja, die CPU läuft heutzutage 3 GHz irgendwas. Dann habt ihr irgendwie so einen VGA-Ausgang von der Grafikkarte. Naja, wenn ihr den mit der ursprünglichen VGA-Frequenz betreibt, dann sind es mal gerade 20 MHz. Aber naja, so ein 80 mal 25 Bildschirm mit Text, den wir ja heutzutage keiner mehr haben, das soll schon ein bisschen mehr sein. Also kann man die Grafikkarte umstellen, irgendwo die modernen, die schaffen dann fast 5 GHz. Also irgendeine Zahl in dem Bereich. Wenn ihr eine IDE-Platte habt, dann habt ihr standardmäßig 33 MHz. Die Enhanced IDE, die können dann schon 66 MHz und das mit. Na, wie heißt das da? Mit den anderen Transfermodi sind es dann 100 bzw. 133 MHz. Also auch schon wieder 4 verschiedene Frequenzen, die ja jetzt irgendwie in euer System namens CPU eingeschleust werden müssen. Oder hier SATA, also praktisch das neue IDE mit 1,5 GHz, 3 oder 6 GHz, je nachdem, welchen Standard ihr euch da gerade anguckt. SATA 1, SATA 2, SATA 3. Das ist eine serielle Übertragung, dementsprechend so Größenordnung Faktor 10 mehr als da. Ne? Hatten wir ja letzte Woche mit dieser 10, 8 aus 10 Codierung. Ja, oder ihr habt USB mit 1,5, 12 oder 480 MHz. Je nach USB 1, USB 2, USB 3. Oder hier so eine Ethernet-Karte hat man ja fast immer drin. 100 Megabit oder die 9 Gigabit. Ja, ein Server hat vielleicht auch noch eine 10 Gigabit Anbindung. Ja, und wenn ihr euch das jetzt zusammenzählt, wie viele verschiedene Frequenzen sind das? Und die sollen ja alle irgendwie mit eurer Pipeline, wie auch immer, gekoppelt werden. Ja, manches geht ein bisschen einfacher. Also man kann es ahnen, beispielsweise hier unten. Der IDE-Bus, der war oder kam auf mit einem PCI-Bus. PCI-Bus hatte 33 MHz. Das hat gefunkt. Gut, die nächst schnellere Variante, 66 MHz, hat insofern noch funktioniert. Da hat der IDE-Bus mit 66 MHz zur Platte transferiert und zurück. Aber immer 2 Byte. Naja, und PCI-Bus, der kann im Prinzip 4 Byte am Stück übertragen, also hat der IDE-Bus 2 Byte schnell geholt und 2 Byte dann parallel langsam weitergereicht. Und so seht ihr hier, müssten mehrere Stellen sein, hier oben, ja, oder andersrum gesagt, es gab früher auch die entsprechenden Pentium-CPUs mit 66 MHz, 100 MHz, 133. 266 gab es irgendwann eine Weile, 300 MHz. Das waren immer entsprechende Vielfache von dem Bus. Wir haben uns ja irgendwann über Taktteiler unterhalten. Takt runterteilen geht natürlich, wenn ihr eine 300 Megahertz CPU habt, das sind dann ja, 9-mal Busfrequenz. Dann teilt ihr einfach durch 9 oder mit Phase-Lock-Loop-Bausteinen, könnt ihr auch mit 9 multiplizieren, das funktioniert ja noch. Aber so VGA, naja, da könnt ihr im Prinzip heutzutage jede Auflösung einstellen, die ihr haben wollt. Also auf Megahertz genau. Das jetzt mit dem Bus zu synchronisieren, geht eigentlich nicht mehr wirklich. Ja, und hier so IRQ, Reset und das ganze Zeugs, die kommen natürlich sowieso zu irgendwelchen Zeiten unvorhersagbar. Externe Welt, ja?
Ja, es hat aber auch nicht hilfreich, die 6 GHz an meine 1 GHz CPU anzuschließen. Da hat die nichts von. Also brauche ich irgendwie was, was das serielle Signal umwandelt in das, was ich verstehe. Und dann kann man auch gleich so diese Frequenzdomäne passieren. Das muss dann halt in einem externen Baustein sein. Ich meine, USB gibt es auch irgendwelche Host-Chips, die das dann für einen machen.
Ja, also das, was wir jetzt machen mit den asynchronen Bausteinen, das gilt für die CPU, gilt aber im Prinzip natürlich genauso für, was weiß ich, so einen Ethernet-Controller oder so, der letztendlich auf der einen Seite seinen 33 MHz PCI-Bus hat und auf der anderen Seite seine Gigabit-Anbindung oder irgendwas. Auch der muss mit zwei nicht zueinander passenden Frequenzen klarkommen. Ja, dieser Ethernet ist insofern auch noch ein gutes Beispiel. Hier die, also selbst wenn die Frequenzen möglicherweise zusammenpassen, also hier so ein 100 Megabit und 33 Megahertz, das klingt ja doch, ne, das ist auch ein Dreifaches. Ja, aber jetzt macht mal dem anderen Rechner klar, der auf der anderen Seite vom Ethernet hängt, dass der sich doch synchronisieren soll mit meinem Bus. Das funktioniert nicht, logischerweise. Also meine 33 MHz multipliziert mit 3 sind nicht notwendigerweise die 100 MHz, die mir der andere schickt. Das kann so ungefähr hinkommen, aber das driftet dann so leicht gegeneinander. Und dann treffe ich mal die Taktflanken und mal eben auch nicht. Jo, was war denn eigentlich das Problem? Das Problem haben wir damals gesagt, also ein Beispiel hatten wir IRQ. Das Problem war, wenn jetzt die IRQ-Leitung gerade dabei ist, von 0 nach 1 zu gehen, dann hat sie eine Zeit, wo sie als 0 zu interpretieren ist, die Leitung, und sie hat eine Zeit, wo sie als 1 zu interpretieren ist. Aber dazwischen ist ein kleiner Bereich, zeitlich gesehen ein kleiner Bereich, der aber undefiniert ist. Der ist nicht mehr 0 und der ist aber auch noch nicht 1. Und so ähnlich gilt das natürlich auch für die Clock. Die Clock ist eine Zeit lang 0, dann ist sie 1, dann ist sie 0, dann ist sie 1. Aber es gibt immer Bereiche, wo sie sich gerade ändert. Und jetzt ist doof, wenn wir jetzt haben einen IRQ, der sich zeitlich genau im gleichen Bereich ändert wie der Clock-Eingang. Und wenn wir jetzt hier so ein Register haben, was jetzt den IRQ übernehmen soll in unsere, ich sag mal, Pipeline im weitesten Sinne. Jo, was kommt hier hinten raus? Ne? Ja, gut. Und wenn wir jetzt sagen, wir übernehmen zu dem Taktzeitpunkt, wobei der jetzt ja so genau gar nicht festgelegt ist, ne? Irgendwie, wir haben immer bloß gesagt, beim Übergang von 0 nach 1, aber wo ist denn der Übergang jetzt wirklich zeitlich gesehen? Also zeitlich gesehen ist es ja eigentlich eher so ein Bereich. Ja, wenn wir jetzt in dem Bereich den IRQ-Wert übernehmen und der, sagen wir mal, ist gerade nicht 0 und nicht 1, sondern 0,5, dann speichern wir in dem Moment in unserem Register den Wert 0,5. Ja, das ist nicht 0, das ist nicht 1, den haben wir jetzt aber gespeichert. Jetzt kann man sagen, egal wie ich so ein Register aufbaue, es wird nicht 0,5 bleiben. Wenn ich einen Augenblick warte, allein durch die Toleranz der Bauteile durch die Toleranz der entsprechenden Transistoren wird sich entweder die 0 oder die 1 durchsetzen. Das kommt jetzt darauf an, ja, mehr zufällig, wie der Chip hergestellt ist. Also wird sich irgendwie die 1 einstellen oder es wird sich die 0 einstellen. Muss man lang genug warten. Aber ich kann mir vorstellen, also sagen wir mal, wir nehmen den Fall, ich speichere die 0,5 und naja, nach einer Weile stellt sich dann doch die 0 ein. Dann hätte es natürlich sein können, ich hätte jetzt nicht 0,5 gespeichert, sondern 0,51. Dann wäre dieser Abfall auf 0 runter noch langsamer gewesen. Und rein theoretisch gibt es einen Punkt, wenn ich den exakt treffe, dann dauert es beliebig lange, bis sich mal ein sinnvoller Wert einstellt. Warum ist denn das eigentlich ein Problem? Naja, wir haben hier einen Takt und wir haben hier ein IRQ. Also beim ersten Takt könnte sein, ich übernehme die 0,5. Aber es kommt ja nach einer Milliardstel Sekunde oder so später sowieso nochmal ein Clock neu. Ja, und in der Zwischenzeit sollte der Interrupt jetzt ja dann auf einen vernünftigen Wert gegangen sein. Dann übernehmen wir doch den richtigen gleich in einem Takt später. Dann ist er im ersten Takt 0, im nächsten Takt 0,5 und im darauffolgenden Takt ist er dann entweder, dann ist er endlich richtig 1. Warum ist das jetzt ein Problem?
Weil die 0,5 ja weiterhin, was auch immer dahinter kommt,
weitergereicht wird. Ja, die wird interpretiert entweder als 0 oder als 1. Macht mir das was? Jetzt wird, also wir hatten das mal so von der Idee her, wir haben unsere Pipeline. Und wir haben gesagt, wir haben hier unsere Fetch-Einheit, die holt Befehle. Ja, und wir haben aber dazwischen hier einen, da stecken wir unseren Interrupt-Call rein. Ja, und entweder machen wir das, was die Fetch-Unit als Befehl geholt hat, oder wir machen unseren Interrupt-Call, den wir in die Pipeline reinstecken. Ja, und da stecken wir den IRQ rein. Und jetzt liefert der IRQ, oder das, was wir, also wenn jetzt hier dazwischen, sagen wir mal, noch ein Register ist, dann haben wir das Beispiel von da. Jetzt kommt hier entweder eine 0,5, jetzt kommt eine 0 oder eine 1 oder eine 0,5. Ja, und je nachdem, wie der Multiplexer das interpretiert, wenn er das als 0 interpretiert, dann nimmt er halt den Befehl, macht das was. Einen Tag später wird der Interrupt ja dann richtig 1 sein, dann macht er halt den E-Call 1 später. Oder er interpretiert die 0,5 als 1, aber dann wird er nämlich den E-Call sofort machen. Wo ist denn jetzt das Problem?
Das ist ja kein atomarer Block, das sind ja mehrere Multiplexer da drin. Und dann denkt der eine, oh 0, der andere sagt, oh nee, 1. Und dann hat man eine nette Mischung von beiden Programmen gehabt, oder von beiden.
Ne? Genau das. Also, der Block hier, der schaltet ja nicht ein Bit, sondern der schaltet, sagen wir mal, wir hatten unsere Beispiel-Pipeline, haben wir einmal 32-Bit-Befehle gehabt. Das ist dann auch 32-Bit oder vielleicht noch, um die beiden unterscheiden zu können, noch ein 33-Bit. Dann sind sie eigentlich 33 Multiplexer. Wie die 33 sich entscheiden, ist im Prinzip völlig wurscht. Aber sie müssen sich alle gleich entscheiden. Und das ist das Problem. Wenn hier eine 0,5 kommt, dann entscheidet der eine vielleicht, ja, Interrupt ist da, und der andere sagt, nö. Ja, und dann haben wir ein schönes Gemisch aus 33 verschiedenen Bits. Und dann kann man sich vorstellen, okay, das geht völlig den Bach runter. Keine Chance. Ja, das ist auch ein Problemchen, was es in irgendeiner Form zu lösen gilt. Jo, wie haben wir das bisher gelöst? Bisher haben wir gesagt, naja, dann machen wir doch einfach so mehrere Register hintereinander. Dann übernimmt der erste vielleicht die 0,5. Aber bis der nächste Takt kommt, driftet der ja in irgendeine Richtung. Also beim nächsten Mal ist es vielleicht 0,6. Und wenn der es übernimmt, 0,6, ach, das driftet noch schneller Richtung 0,7, 0,8. Und naja, beim, keine Ahnung, fünften Register oder so, dann kommt hinten was Sinniges raus.
Man könnte es ja dann doch noch irgendwie mit so einem Analogkomparator machen, dass man sich mehrere Stufen hernimmt, also die Stufenregister quasi nimmt, und die nochmal analog vergleicht. Und wenn die unterschiedlich sind, dann macht man im besten Fall gar nichts. Also das wäre dann Analogtechnik und die könnte das dann ab, dass da eine 0,5.
Das Problem wirst du damit aber leider nicht lösen, weil natürlich auch dieser Komparator wieder eine bestimmte Zeit braucht, bis er reagiert. Und auch der hat dann wieder diese Unterscheidung, irgendwann muss es mal digital werden. Und dieses Digitalwerden, das passt da nicht rein. Jo, dementsprechend kann man sagen, das kann man zwar so machen und ist auch Stand der Technik. Also, wie gesagt, ein Kollege von uns, der macht da immer so Größenordnung 5 solche Register hintereinander und das tut. Aber man muss sagen, ja, tut wahrscheinlich. Ne? Anders kann man eigentlich nicht mit der Sache umgehen. Echte Prozessoren funktionieren ja ganz gut, also die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ist wohl recht groß. Aber man muss sagen, jetzt, wenn man den Punkt hier nun mal ganz, ganz, ganz exakt trifft, dann kommt hier hinten trotz allem immer noch irgendwie ein merkwürdiger Wert raus. Jo, okay, und jetzt das, was ich eigentlich mit euch noch machen will, das, ich sag mal, größte Problem. Unser Problem war, dass wir gesagt haben, der Takt einer Pipeline ergibt sich daraus, wie viel Zeit die langsamste Komponente im schlimmsten Fall braucht. Ja, und das ist die langsamste Komponente im schlimmsten Fall. Das wäre beispielsweise beim Addierer, wenn wir so ein Ripple-Carry-Ding haben, bis er dann wirklich vom untersten Bit hochgeklappert bis zum allerobersten Bit ist. Wie oft kommt der Fall vor? Okay, wenn ihr minus 1 und 1 addiert, dann klappert mal von hinten bis vorne mal alles durch. Aber im Standardfall, dass ihr zwei mehr oder weniger zufällige Zahlen addiert, da klappert ihr überhaupt nicht lange durch. Anderes Beispiel, ja, wie lange die langsamste Komponente im schlimmsten Fall braucht. Beispielsweise die Memory Stage, wenn sämtliche Caches versagen. Ja, das wäre so ein Fall, da braucht sie natürlich ewig und 3 Tage. Aber das heißt, meine Pipeline kann nur so schnell sein, wie der langsamste Cache ist. Eigentlich könnte man aber sagen, naja, möglicherweise wird die Memory Stage ja gar nicht gebraucht im Moment. Dann könnte man auch die ganze Pipeline ein bisschen, ne, schneller laufen lassen. Jo, was müsste man da machen? Das wäre so die Schaltung hier. Da sagt man, wir haben eigentlich so ähnlich wie bisher unsere Register, das, was die Pipeline-Stufe tut, nächstes Register, Pipeline-Stufe, nächstes Register, Pipeline-Stufe und so weiter. Jetzt allerdings mit kleinen Erweiterungen, nämlich die Erweiterung, dass wir hier so einen Request haben und der Request wird sozusagen immer weitergereicht. Ja, und er wird weitergereicht, erstmal so nach dem Motto, ja, hier kommt ein Datum und ich sage dieser Stufe, mach mal. Und jetzt muss die Stufe neben dem, dass sie das Ergebnis weiterreicht, auch weiterreichen, bin fertig. Das haben wir bisher immer so implizit gemacht. Ne? Also bisher hat sie nie gesagt, bin fertig, sondern da haben wir umgekehrt gesagt, sie muss innerhalb von einem Takt fertig sein. Jetzt muss sie das selber sagen. Okay, und wenn sie jetzt sagt, fertig, dann kann hier die Logik dem Register sagen, okay, kannst den Wert, der da oben kommt, übernehmen. Jo, wenn natürlich jetzt die Stufe hier oben wiederum nicht weiß, wann das Rechenergebnis übernommen worden ist, brauchen wir jetzt eine Rückmeldung, naja, der Auftrag ist erledigt. Wert berechnet und in der nächsten Stufe abgespeichert, soll heißen, das nächste Wort kann kommen. Ja, und dann haben wir, das gilt jetzt für jede von diesen Stufen, haben wir immer so ein Pärchen, Daten und Request. Ich lege aus oberer Stufe Daten an und sage, mach mal. Ja, einen Augenblick später kriege ich dann die Rückmeldung, ist erledigt. Dann wiederum ist der Request zu Ende. Und dann kann auch das Acknowledge wieder auf Null gehen, so nach dem Motto, ja, ich habe kapiert, der Auftrag ist zu Ende, ich bin dann auch fertig, der nächste Zyklus kann kommen. Und das ist das sogenannte Vier-Phasen-Protokoll. Was sind das für vier Phasen? Das ist einmal die Phase, der Request ist da, aber noch kein Acknowledge. Soll heißen, in Bearbeitung. Die nächste Phase ist hier, beide auf 1, soll heißen, ja, da ist ein Request da und er ist fertig bearbeitet. Dann kommt die Phase, diese hier, 0 und 1, soll heißen, der ursprüngliche Sender hat kapiert, fertig, aber der Empfänger weiß noch nicht, dass der andere schon kapiert hat, dass fertig ist und dann kommt das nächste wieder. Also das sind hier so die vier Stufen, die da immer durchtakten, oder vier Phasen. Jetzt die Frage, was kommt in so ein Kästchen rein? Und die zweite Frage, da muss auch was zwischen. Wir müssen dieses Ready da irgendwie generieren. Jo, noch zu den Phasen, also das Vier-Phasen-Protokoll habe ich euch jetzt gerade erzählt. Das kann man noch ein bisschen abspecken. Werden wir nachher noch zu kommen, wenn es um Stromsparen geht, dann sind hohe Frequenzen immer schlecht. Und hier haben wir jetzt naja, relativ hohe Frequenzen, wobei man eigentlich sagen muss, ja, die Frequenz müsste gar nicht so hoch sein. Warum? Naja, es interessiert mich bei dem Request eigentlich nur die steigende Flanke, also diese Änderung. Alles Weitere interessiert mich eigentlich nicht. Und genauso beim Acknowledge interessiert mich eigentlich auch nur der Zeitpunkt, wann fertig. Das heißt, die zwei Zeitpunkte, die sind für mich interessant. Also, die bleiben. Die abfallenden Flanken interessieren mich eigentlich gar nicht. Dass der Request jetzt zu Ende ist, ja, ich habe ja schon gesagt, bin fertig, also brauche ich auch die Request-Fertig-Meldung nicht. Gut, dann fehlt uns natürlich jetzt die fallende Flanke und wenn die fallende fehlt, können wir natürlich danach keine neue steigende anbieten. Aber wir können umgekehrt sagen, naja, nach einer steigenden Flanke, die nächste fallende, das ist sozusagen jetzt unser Event, dann nehmen wir halt den her. Den Event. Und dann sind die Frequenzen von diesen Request- und Acknowledge-Signalen einfach halb so hoch. Kann man sich aber vorstellen, dann gibt es halt nur noch zwei Phasen. Request ist da und Request mit Acknowledge ist erledigt. Das Ganze ist sogenanntes Single-Rail-Protokoll. Warum Single-Rail? Naja, es wird hier dieses Request über eine Leitung signalisiert, beziehungsweise Acknowledge geht über eine Leitung und die Daten haben damit nichts zu tun. Wir werden noch sehen, das ist doof. Aber das ist erstmal die Idee, wie man es machen könnte. Jo, jetzt brauchen wir diese Kästchen. Ne? Also fangen wir mal an mit diesen zwei Teilen hier und davon fangen wir mal an mit dieser. Ja, was ist es? Eigentlich ist es nur eine Delay-Leitung. Die soll eigentlich gar nichts berechnen in dem Sinne. Sie soll nur das Request-Signal so lange verzögern, wie der obere Teil von unserer Pipeline-Stage noch nicht fertig ist. Wie machen wir das? Ja, ist jetzt eine gute Frage, wie machen wir das? zwei Anforderungen. Das Request, also die Weiterleitung von dem Request, die darf nicht zu früh kommen. Wenn ich sage, bin fertig, aber bin eigentlich noch nicht fertig, dann übernimmt die nachfolgende Registerstufe falsche Werte. Ganz schlecht. Andere Variante, wenn das Request zu spät kommt, dann haben wir unnötige Verzögerung. Wenn ich mit meinem Auftrag schon fertig bin, aber erst eine halbe Stunde später Bescheid sage, dass ich fertig bin, dann hat der andere dahinter eine halbe Stunde unnötig Däumchen gedreht. Jo, also muss Request zum richtigen Zeitpunkt kommen. Vielleicht ein Hauch zu spät, um Gottes Willen nicht zu früh, ein Hauch zu spät, okay, könnt noch hinhauen. Ja, aber, und das ist jetzt das Problemchen, wenn ihr einen, also ich rede jetzt mal über CMOS-Bausteine, das ist das, wo es heutzutage ja wohl so der Hauptbestandteil von Chips ist, CMOS-Schaltungen. Wenn ihr CMOS-Schaltungen habt, die sind extrem anfällig, was Temperatur angeht. Eine kalte CPU ist deutlich schneller als eine warme CPU. Ja, andersrum wäre schön. Ne? Umso wärmer sie wird, umso schneller, das wäre gut, aber das ist wie im täglichen Leben. Wenn draußen die Sonne scheint, dann werde ich träge. Und das ist bei CMOS-Bausteinen genauso. Da vibrieren letztendlich die Siliziumstrukturen und die Elektronen gehen da nicht mehr so leicht durch. Jo, also wenn man jetzt in diese Strecke einfach nur, sagen wir mal, 6 NOT-Gatter hintereinander steckt, so nach dem Motto, naja, jedes Gatter verzögert das ein bisschen und 6 Stück, das ist gerade die Verzögerung, die ich brauche, dann könnte das richtig sein für die exakte Temperatur. Und wenn der Chip jetzt ein bisschen wärmer wird, dann könnte es sein, dass die Kombinatorik ein bisschen langsamer wird und eure 6 NOT-Gatter nicht mehr reichen als Delay. Ja, das ist der Punkt. Ne? Sie müssen sich gleichmäßig erwärmen. Das macht man zum Teil nämlich dann nicht so, wie es jetzt da angedeutet war, dass wir einerseits die Kombinatorik und unten drunter unsere Delay-Line haben, sondern da wird die Delay-Line dazwischen gebaut. So nach dem Motto, na, dann wird sie von oben und von unten schön erwärmt, genauso. Ne?
Hoffentlich.
Ja, und dieses hoffentlich ist natürlich eine schlechte Ingenieuridee. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, wenn das mit 6 NOT-Gattern nicht ganz hinhaut, so ganz sicher, nein, dann nehmen wir halt 8. Aber dann haben wir da eine Verzögerung drin, die wir eigentlich nicht haben wollen. Neben dem Problem, dass natürlich jetzt diese 6 oder 8 oder wie viele Gatter auch immer, dass die natürlich auch noch wieder Fertigungstoleranzen haben. Wenn ich jetzt, was weiß ich, da ein paar Atome mehr rein tue, dann sind sie plötzlich ein bisschen langsamer. Ja, und dann verschiebt sich das vielleicht hauchzart gegeneinander und dann ist das mit der Performance auch wieder nicht richtig.
Wenn die ganz voneinander unabhängig sind, dann sind wir doch wieder bei Worst-Case-Sachen, weil die unsere NOT-Gatter sagen ja nichts darüber aus, was unser Ripple-Carry-Adapter gerade tut.
Das Problem haben wir noch nebenbei. Da wäre ich gleich drauf gekommen, aber hast natürlich recht.
Ja. Das Problem ist ja, dass wir nach dem Addieren nicht sehen, wann er fertig ist. Also müssten wir nur den Fall unterscheiden können, bin fertig. Also wenn er nicht fertig ist, ein Signal rauskommen wird, was ich klar erkennen kann, als das ist kaputt, dann wäre es voll prima. Dann bräuchte ich nicht extra Logik.
Das geht schon dahin.
Dann nehme ich halt 0,5 oder 2 vierwertige Logik oder so.
Ja.
Dann habe ich halt dann, das ist jetzt aber nicht so gut gerade.
Ihr seid schon alle miteinander so auf dem richtigen Weg. Wer hat da noch Ideen in die Richtung? Also zweiwertige Logik, wie stellst du dir das vor? Oder drei-, vierwertige Logik, wie stellst du dir das vor?
Ja,
Ja, es geht genau.
Das ist cool, aber naja, man könnte zum Beispiel noch eine Ready-Leitung spendieren. Das sind dann zwar mal zwei, aber ey, das ist ja nur ein Konstanter.
Ja.
Wenn es dafür schneller ist.
Also, was wir brauchen, ist sozusagen die Null. Soll heißen, ich habe die Null ausgerechnet und die ist auch fertig. Und bisher hatten wir natürlich das Gegenteil. Ich habe eine 1 ausgerechnet und fertig. Jo, was wir jetzt noch haben, wäre, so wie du sagst, dreiwertige Logik. Weiß noch nicht. Jetzt beim Ripple Carry, was weiß ich, wenn da hinten eine 0 und eine 1 irgendeine Sequenz rauskommt, dann weiß ich das Ergebnis und fertig. Wenn beim Ripple Carry noch irgendwo bei den, keine Ahnung, 32 Ergebnispins, wenn da irgendwo noch ein Fragezeichen rauskommt, dann weiß ich, okay, warten wir noch einen Augenblick.
Ich könnte irgendwie noch so eine schwache 0 drauf tun und dann am Ende gucken, wenn ich das Signal jetzt aber irgendwie auf eine, ja, na, das ist auch blöd. Das muss man noch unterscheiden können. Irgendwie so ein nicht treibender Ansatz.
Ja, die kann man nicht unterscheiden, ne? Ja, aber dann erkennst du.
Ja, wenn dann eine treibende 1 rauskommt, dann wäre es trotzdem eine 1, weil der Widerstand egal ist. Und ansonsten würde halt ein Spannungsteil entstehen.
Okay, dann hättest du statt von Fragezeichen 0,5 da stehen. Das wäre dann dein dritter Wert.
Es wär, nee, wäre tatsächlich eine 0, weil es wäre halt keine 0, die, die irgendwie was schalten könnte.
Es ist die Idee dreiwertig und die Idee, die, sage ich mal, funktioniert. Nur jetzt dreiwertig ist natürlich doof im Sinne von Digitalschaltung. Ne? Drei Werte haben wir nicht. Beziehungsweise der dritte Wert, so 0,5 oder so, der taucht nichts. Deshalb kodieren wir das anders. Das ist die 1,0. Es ist also die. Das A0 ist 1, das A1 ist 0. Soll heißen, sozusagen, das zeigt mir an, es ist fertig und es ist eine 0. Das kodieren wir als 0,1. Soll heißen, es ist keine 0, aber es ist eine 1. Und hier unten, 0,0 soll heißen, es ist keine 1, es ist keine 0. Soll heißen, ich weiß es noch nicht. Jo, und das ist jetzt der Unterschied. Gerade eben habe ich gesagt Single Rail, ne, Protokoll. Jetzt haben wir eben das Dual Rail Protokoll. Wir haben einfach zwei Signalleitungen. Jo, ist ja nur ein Faktor 2, wie du sagst, ne? Ja, ein Beispiel. Okay, das ist jetzt kein Addierer, der wäre mir ein bisschen zu aufwendig, beziehungsweise den machen wir nachher nochmal kurz. Das ist jetzt nur ein UND-Gatter. Also Faktor 2 stimmt auch nicht ganz, wie man sieht. Folgende Idee. Also, wenn am Eingang A... Das ist jetzt ein Eingang eigentlich, ne? Allerdings jetzt in dreiwertiger Logik. Wenn da 0,0 kommt, heißt das, am Eingang weiß ich noch nicht. Den Wert kenne ich noch nicht. Dann würde ich sagen, okay, Ausgang ist 0,0. Ich kenne den Wert noch nicht. Ich kann ihn noch nicht ausrechnen. Genauso umgekehrt, wenn bei B noch nichts angekommen ist, weiß ich es auch nicht. Jo, jetzt, wenn hier bei A eine 1,0 kommt. 1,0 heißt, das ist eigentlich eine 0. Und hier eine 1,0 ist, dann ist das auch eine 0. Dann kann ich ausgeben 1,0. Ich weiß, es ist eine 0. Wenn hier eine 0,1 kommt, dann weiß ich, das ist eigentlich eine logische 1. Und hier kommt eine 1,0, ist eine logische 0. Dann weiß ich, ich kann berechnen die 0. Ja, die Wertetabelle ist jetzt halt ein bisschen größer. Dementsprechend auch die Schaltung ein bisschen größer. Wie ist die Schaltung gedacht? Naja, die UND-Gatter hier, das sind jetzt sozusagen die vier Fälle, ne, diese vier hier. Ich weiß, das ist eine 0, das ist eine 0. Also wenn da eine 1 und da eine 1, das ist der Fall hier oben, dann sind es eigentlich zwei logische Nullen. Das heißt, ich soll ausgeben, ich bin fertig und ich habe eine 0 ausgerechnet. Ja, das ist der zweite Fall, da ist das eine 1 und das eine 0. Oder der Fall, da ist das eine 1, nee, das eine 0 und das eine 1. Ja, und egal welcher Fall, das sind die drei hier, wo hinten letztendlich eine 0, eine logische 0 rauskommen soll. Egal welcher von diesen Fällen, dann soll ich signalisieren, ich bin fertig und habe eine 0 ausgerechnet. Und der vierte Fall sagt, der Eingang ist eine logische 1 und der Eingang ist auch eine logische 1, also geben wir aus, ich bin fertig und ich habe ausgerechnet 1. Entweder oder. Ne? Irgendjemand hat ja gerade gesagt, naja, man muss, also du hast gerade gesagt, man muss doch jetzt am Eingang von dem Addierer, muss man ja schon sagen, was man hat. Ne? Habe ich eine fertige 0 oder habe ich eine fertige 1? Das muss ich schon sagen. Okay, also erstmal so von der Idee her, denke ich mal, habt ihr alle verstanden, hoffe ich jedenfalls, wie das so funktionieren könnte. Der Aufwand, naja, ein Faktor 2, ein Faktor 5 ist es schon geworden, aber immerhin noch eine Konstante, ja. Okay, also ich habe es mal so hingeschrieben, wenn man es genau nimmt, ist es eigentlich noch nicht ganz richtig. Der hier noch fehlt sozusagen. Und das ist jetzt der Punkt, das darf natürlich nicht vorkommen. Also, da hat jemand gleich so einen Knackpunkt entdeckt. Hier hinten darf immer nur eine 1, 0 oder 0, 1 rauskommen. Oder natürlich eine 0, 0, bin noch nicht fertig. Eine 1, 1 wäre schlecht, ne? Es ist warm, das ist glaube ich eher das Problem. Jo, also der Zustand hier 1,1. Ne, da schlägt der Blitz ein, da geht gar nichts mehr. Das darf nicht vorkommen. Das gucken wir uns jetzt noch an, wenn wir dann wieder ein Bild haben. Also, was ich noch, bevor wir auf das andere Thema eingehen, noch kurz erwähnen will. Man könnte natürlich, wenn man, sagen wir mal, man sieht hier, das A ist 1, 0 und bei B kommt 0, 0. So nach dem Motto, B kenne ich noch nicht. Aber ich kenne vielleicht den A-Eingang schon. Dann könnte ich auch vorzeitig die 0 weitersenden. Soll heißen, der andere Zweig, der B berechnet und vielleicht in einem halben Jahr mal fertig ist, der interessiert mich nicht mehr. Und das ist natürlich eine Idee, da könnte man möglicherweise Performance rauskriegen. Normalerweise bei allem, was wir bisher gemacht haben, synchronen Schaltungen, da muss ich auf den allerletzten noch warten, der mir irgendwie ein Bit zur Verfügung stellt und danach kann ich erst anfangen zu rechnen eigentlich.
Dass es nicht fertig ist.
No, das wäre so eine Idee. Also dann, ja, okay, das ist jetzt so aktueller Stand der Forschung. So das richtige Endergebnis kann ich euch noch nicht produzieren. Ich kann euch noch nicht sagen, was da in 10 Jahren an CPUs gebaut werden. Das ist wirklich noch, man denkt heutzutage drüber nach. Teile hat man vermutlich schon umgesetzt, aber auch nur Teile. Jetzt gehen wir mal auf die Probleme ein. Du hast jetzt gerade schon richtig gesagt, naja, es darf, wie ist denn das jetzt, wenn ein Baustein jetzt schneller ist als ein anderer? Wir dürfen ja diese 1-1 nie produzieren. Und wir dürfen auch nie 1-0 sagen und kurz drauf sagen, ach nee, 1-0 war falsch, 0-1 hätte es eigentlich sein sollen. Ja, in dem Moment, wo irgendwo die 1 auftaucht, heißt das ja, ich bin fertig. Ich darf mich danach nicht mehr umentscheiden. Die Schaltung habe ich entworfen, die ist richtig, hoffe ich. Die Schaltung habe ich auch entworfen, die ist es, glaube ich, nicht. Da habe ich jedenfalls ein Gegenbeispiel gefunden. Warum ist die Schaltung nicht richtig? Ja, nehmen wir ein Beispiel. Also sagen wir mal, die Inputs A und B sind am Anfang natürlich alle 4-0. Wissen wir noch nicht. Kurz drauf geht jetzt die A1-Leitung auf 1, soll heißen, der Eingang A signalisiert mir eine 1. Okay, dann sagt mir die Schaltung hier oben, das ist ein Oder, dann ist das X. Geht auf 1, so nach dem Motto, ja, der Eingang A ist fertig. Jetzt B so ähnlich, kommt ein kleines bisschen später. B geht auch auf 1, soll heißen, hier das Y sagt auch, naja, B ist auch fertig. Und jetzt war die Idee von der Schaltung zu sagen, naja, wenn die beiden sagen fertig, der sagt fertig und der untere sagt fertig, dann sage ich, es ist eine 0. Es sei denn, der untere sagt, dass es zwei Einsen sind. Das ist von der Logik her erstmal richtig. Nur leider jetzt vom Laufzeitverhalten nicht. Das x geht auf 1, weil das A 1 auf 1 geht, das Y geht auf 1, weil das B 1 auf 1 geht. Ja, und jetzt sind beide, X und Y sind 1, also schaltet der durch, weil der untere noch nicht fertig ist. Wenn das Ungatter hier unten schneller ist, dann funktioniert das. Was das Ganze vermutlich verzögert. Ne? Kommt jetzt auf die Bauweise von dem Und an, das kann es auch beschleunigen, aber. Ne, also in diesem Falle ginge das vermutlich sogar, aber man weiß es nicht so genau. Ne? Also jedenfalls, wenn das Und-Gatter, sagen wir mal, in Verbindung mit dem Not, wenn das langsamer ist als die zwei Oder-Gatter da oben, dann funktioniert die Schaltung nicht mehr. Wenn ihr jetzt allerdings diese Schaltung, die Ausgangsschaltung hier, in ein Synthesetool reinstopft und sagt, mach doch mal einfacher, dann kommt die zweite raus. Weil die logisch äquivalent sind. Also hier habt ihr die Wertetabelle. Und wenn ihr die Wertetabelle überprüft, dann kommt bei dieser Schaltung immer das Richtige raus. Wenn ihr die gleiche Wertetabelle nehmt und in die Schaltung reinsteckt, kommen auch immer die gleichen Zahlen raus. Von daher sind die Schaltungen äquivalent. Nur sie haben ein zeitlich anderes Verhalten. Ein Verhalten, was wir hier mit Dual Rail nicht brauchen können. Und das ist etwas, da scheitern zurzeit alle Synthese-Tools dran. Es gibt so die allerersten Probevarianten so an den verschiedenen Unis, die sich damit befassen. Da gibt es im Prinzip Syntheseverfahren, das zu tun. Aber die sind in der Praxis noch überhaupt nicht einsatzbereit. Das dauert noch das eine oder andere Jahr. Soll heißen, wenn ihr eure Schaltung asynchron bauen wollt, viel Spaß. Selber schrauben. Also nichts VHDL hinschreiben und Knöpfchen drücken und hinten kommt eine Schaltung raus, sondern Leiterbahn selber verdrahten. Was ein unheimlicher Spaß ist, könnt ihr euch vorstellen, bei wie vielen Millionen Gatter hat so eine CPU heutzutage, könnt ihr vergessen. Nicht einmal das funktioniert. In der Theorie hast du recht. Aber was man natürlich immer macht, man macht diese, also selbst wenn du das jetzt hinmalst, in, was weiß ich, grafisch hinmalst oder auch als VHDL-Strukturmodell hinmalst, dann gibst du das irgend noch einem Tool, was letztendlich das umbaut in die Bausteine, die der entsprechende Hersteller überhaupt hat. Ja, und das geht heutzutage eben auch noch nicht. Weil die natürlich auch nichts anderes machen, als in ihrer Bibliothek nachzugucken und zu gucken, habe ich einen UND-Baustein? Ja, habe ich, also nimm mal den. Habe ich einen ODER-Baustein? Nee, habe ich nicht, ich habe bloß einen NOR. Naja, macht aber nichts, ich kann ja hier einen NOR einbauen, dann muss ich nur zwei Inverter davor und da hinten wieder einen anderen Eingang. Die bauen das unter der Haube um in andere Standardbausteine. Es sei denn, ihr habt jetzt eine Bibliothek und wisst genau, welche Bausteine drin vorkommen. Dann könnte das gehen. Jo, okay, also das ist zurzeit der Knackpunkt. Da geht im Moment einfach schlicht gar nichts. Bei dieser meinst du? Gut, man geht, das ist so die Idee, immer von dem Zustand aus. Ne, am Anfang kenne ich die Inputs nicht und dementsprechend weiß ich den Output nicht. Und dann wandeln sich die Inputs nach 0,1 oder 1,0. Eins von beiden. Und danach müssen sie natürlich wieder auf 0,0, 0,0 zurückgehen. Sie müssen zwischenzeitlich alle Inputs müssen alle Null sein.
Ja, und sie müssen alle eine bestimmte Zeit lang Null sein.
Weil, nicht bis es durchgelaufen ist. Weil diese Schaltung produziert an C0 eine 1 und an C1 eine 0. Also hinten, das wäre dann eine 0. Das heißt, wir haben zwei Nullen angelegt. Jetzt legen wir schlagartig zwei Einsen an. Also eine 0,1. Da tut ja dieses untere Gatter eine 1 erzeugen, bevor das oder umgeschaltet wird. Eine 1,1.
Das heißt, die Seite, die 0,0 vorne anlegen muss, zwischendrin ist abhängig davon, was für eine Schaltung ich da habe.
Ich finde das fein, dass ja die Folie, die ich male, eigentlich immer eine Folie vorher herleitet. Das ist genau das, was jetzt nämlich kommt. Das sogenannte Muller-C-Element. Wir müssen immer, also da ist die Wertetabelle, es müssen, ja, wenn sozusagen beide Inputs 0 sind, dann sage ich, ja, Schaltung ist sozusagen, also die komplette Schaltung ist idle. Solange einer von beiden 1 ist, ja, dann weiß ich nicht, bin ich jetzt gerade fertig und der eine ist sozusagen noch nicht wieder zurückgesprungen auf idle oder bin ich dabei und warte noch auf den zweiten Input. Und da dieses Müller-C-Element, das bleibt dann so lange hier 0,1 oder 1,0 steht in dem weiß noch nicht Zustand, beziehungsweise in dem alten Zustand. Ja, und wenn jetzt beide auf 1 sind, dann ist klar, Schaltung ist sozusagen im Fertigzustand. Also wenn die Inputs beide anliegen, dann ist auch der Output fertig. Jetzt kann man sozusagen von unten nach oben, von oben nach unten durchklappern. Also am Anfang sind alle Inputs nicht bereit. Dann geht der erste auf, ja, der Input ist da, der andere noch nicht. Dann müsste allerdings der Output immer noch auf 0 sein. Noch nicht ausgerechnet. Kann ich ja noch nicht, weil ich habe ja den einen noch nicht. Oder genauso natürlich, wenn er von 0,0 auf 1,0 geht, dann bleibe ich im alten Zustand. Da kommt erstmal 0 raus. Bin noch nicht fertig. Bis beide sagen, ja, beide Inputs haben irgendeinen vernünftigen Wert, dann hat auch der Output einen vernünftigen Wert. Und wenn wir mal in dem Zustand waren, dann müssen wir erstmal wieder in den Nuller-Zustand. Der Nuller-Zustand, den erreiche ich aber nur, wenn beide wieder auf Null gehen. Und erst dann sagen wir, naja, jetzt sind wir fertig. Dieser Zyklus ist sozusagen abgelaufen. Also dieses Müller-C-Element, das nehmen wir jetzt her, um, ja, das muss jetzt sozusagen noch, nee, nicht um die falsche, um die richtige Schaltung nochmal außenrum, um zu sagen, ja, naja, wir sind in dem Zustand, wir warten noch, bis die Inputs kommen, oder wir sind im Zustand, wir haben es fertig berechnet, oder im Zustand, ja, naja, wir haben es fertig berechnet und warten drauf, dass die Inputs wieder auf den Idle-Zustand zurückgehen. Ja, und da haben wir dann diese, ja, vier Zustände sind das sozusagen. Jo, hier haben wir das. Ja, also wir haben jetzt unser Stufenregister. Und jetzt kann man sagen, einen neuen Wert in ein nächstes Stufenregister dürfen wir natürlich nur dann übernehmen, wenn alle Werte neu berechnet worden sind von denen, von der Kombinatorik, die davor ist. Und ich darf erst wieder zurückschalten, wenn alle wieder im Nullzustand sind oder im Idle-Zustand sind. Jo, Müller-C-Element. Das Schöne dran ist, also so kann man es hinmalen. Das sieht jetzt relativ komplex aus. Das Erste, was man dazu sagen kann, man kann es erweitern für mehr Inputs. Also könnt ihr euch vorstellen, das sieht im Prinzip immer gleich aus, sind halt mehr Uncutter. Das sieht jetzt relativ komplex aus, ist allerdings in CMOS relativ einfach aufzubauen und ist auch relativ flott in CMOS. Das ist jetzt nicht so eine zweistufige Logik. In CMOS kriegt man es besser hin, das ist eigentlich nur eine Transistorreihe. Jo, was machen wir dann? Was können wir damit tun? Also nehmen wir jetzt so ein Müller-C-Element. Dann können wir Folgendes uns zurechtbasteln. Jetzt haben wir mal die Pipeline sozusagen ohne hier zwischen noch Kombinatorik. Nur jetzt als Beispiel. Ist insofern ganz sinnig. So kann man beispielsweise asynchrone FIFOs aufbauen. Asynchrone FIFO wäre ganz praktisch, beispielsweise wenn ich irgendwie einen, sagen wir mal, seriellen Datenstrom von der Ethernet-Schnittstelle habe, Da kommen Daten rein, die kommen irgendwann, ich habe keine Ahnung wann. Und ich möchte mir hinten von meiner CPU oder so immer Daten rausnehmen zu davon völlig unabhängigen Zeitpunkten. Dann kann ich das beispielsweise so aufbauen. Jo, wie funktioniert das jetzt? Dies soll so funktionieren, dass ich sage, ja, wenn ich hier einen Request weiterleite, dann darf dieses Element den Wert übernehmen. Genau dann, wenn Request und nicht gleichzeitig Acknowledge von dem anderen kommt, naja, der darf nicht gleichzeitig übernehmen mit dem. Jo, wenn das der Fall war, dann muss erstmal der übernehmen, bevor der wieder übernehmen darf. Und der muss erstmal den Request zurücknehmen und einen neuen senden, weil sonst übernehme ich den alten Wert ja noch einmal. Das sind diese zwei Bedingungen. Die müssen beide auf 1 gewesen sein, dann übernehme ich. Dann müssen sie zwischenzeitlich beide auf 0 gewesen sein, um hinterher beide wieder auf 1 zu gehen. Und erst dann übernehme ich den nächsten Wert wieder. Und das kriegt man halt mit diesem C-Element da relativ gut hin. Jo, was wir jetzt noch ignoriert haben, hier zwischen haben wir unsere Register, aber wir haben auch bei den Registern gesagt, die brauchen ja auch Zeit. Sie brauchen eine Setup-Zeit, sie brauchen eine Hold-Zeit. Soll heißen, wir müssen die jetzt eigentlich auch nochmal mit so einem Bin-Fertig versehen. Ne? Also dröseln wir sie mal erstmal auf, weil intern waren unsere Register eigentlich immer zwei Latches, verbunden mit zwei Notgattern. Und wir müssen natürlich jetzt sicherstellen, der muss es erstmal übernommen haben. Und erst wenn der abgeschaltet hat, dann darf der den Wert übernehmen. Und erst wenn, ne? Ihr kennt das Spielchen. Jo, also brauchen wir hier eigentlich für jedes dieser Register auch so eine Art Ready-Ausgang. Ich gebe einen Takt rein, übernimm nochmal. Ja, und dann muss er mir sagen, habe ich übernommen. Dann sage ich dem, jetzt darfst du. Und dann sagt er mir wieder, habe ich gemacht. Das vereinfacht die Schaltung auch nicht unbedingt. Und dann können wir uns das komplett zusammenbauen. Also, was ihr jetzt habt, sind hier die einzelnen Registerstufen mit diesem Capture und Capture Done, beziehungsweise Pass und Pass Done, mit den Muller-C-Elementen, die das so regeln, dass sie beide gleichzeitig, und nie beide gleichzeitig, sondern immer abwechselnd schalten. Und ihr habt die Kombinatorik mit eurer Dreifach-Logik, die hier dieses Ready letztendlich weiterleiten können. Das ist jetzt ein Haufen Zeugs, kann man sich vorstellen, was zusätzlich da ist. Das ist nicht Faktor 2, das ist deutlich mehr, wie man sieht. Die Frage ist natürlich, was bringt das jetzt? Die ganzen Elemente, die man noch damit dazu stecken muss, die beschleunigen das natürlich nun wiederum auch nicht unbedingt. Allerdings, man munkelt, dass diese Art von Pipeline beispielsweise bei Intel in einigen Pipeline-Stufen sozusagen drin sind. Also wir haben kennengelernt unsere einzelnen Pipeline-Stufen. Man kann sich natürlich überlegen, dass man jetzt, sagen wir mal, die Execute-Einheit nochmal aufdröselt auf einzelne Stufen, die dann allerdings nach der Methode macht. Dass das Ganze zwar im Prinzip synchron geht, aber jetzt in einer Subeinheit dann durch so eine Mikropipeline durch. So schnell, wie es dann halt geht. Und wenn es nicht rechtzeitig fertig ist, dann machen wir einen Stall auf den Rest. Das ist so die Idee. Und da munkelt man, dass die Fließkomma-Geschichten bei Intel Mikropipelines sind. Ich kann es euch nicht bestätigen, ich kann es euch nicht widerlegen, ich weiß es nicht. Ich habe bloß mal sowas gehört. Jo, jetzt nochmal zu dem, na, jetzt haben wir den Volladdierer, jetzt wird das so richtig lustig. Aber da sieht man jetzt an einigen Punkten, es könnte interessant werden. Warum? Ja gut, wenn der Input A und B nicht bekannt ist, dann weiß ich nichts. Dann kann ich auch nichts Vernünftiges weitergeben. Wenn Input komplett bekannt, dann kann ich rechnen. Das kennen wir schon. Interessant ist jetzt dieser Fall hier in der Mitte. Was ist, wenn ich A und B kenne, aber Carry In noch nicht? Ne, das war ja immer der Fall. Wir warten noch eine halbe Stunde, bis das letzte Carry-Bit da auch durchgetackert ist. Da können wir nämlich jetzt optimieren. Nämlich in dem Fall, dass wir sagen, ja, A und B kenne ich schon, ist beides 0, dann kann ich als Carry sicher eine 0 ausgeben. Und dann können alle, die hinter mir sind, ja schon mal das Rechnen anfangen. Und ich rechne dann irgendwann nochmal das Summenbit aus, naja, wenn ich dann meinen Carry hier irgendwann mal gesagt kriege. Und so ähnlich natürlich genauso, wenn ich A und B schon sicher weiß, das sind zwei Einsen, dann kann ich als Carry sicher eine 1 weitergeben. Okay, die Summe, ja, die rechne ich später irgendwann mal aus. Das heißt, das ist so ein Stückchen weit so eine Art Carry-Look-Ahead. Aber beim Carry-Look-Ahead, ihr erinnert euch, das war ein Haufen Zeugs, um dieses Carry-Look-Ahead selber auszurechnen.
Jetzt ist halt ein Haufen Zeug, um es ausrechnen zu lassen.
Ja, aber das ist jetzt ein 1-Bit-Volladdierer. Okay, der ist, könnt ihr euch vorstellen, ne? Ihr müsst hier einen 6-Bit-Input in einen 4-Bit-Input aus umrechnen. Das ist natürlich mehr als der eigentliche Volladdierer, den ihr bisher gehabt habt, ist aber deutlich weniger als so ein, keine Ahnung, 8-Bit-Carry-Look-Ahead. Ja, ist er jetzt schneller als Carry-Look-Ahead? Ist er jetzt langsamer? Ist er manchmal? Wie gut ist er denn jetzt? Das ist jetzt das Verblüffende. Sagen wir mal, ich addiere jetzt ganz viele Nullen zusammen, dann kommen hier immer Nullen und jeder für sich weiß sofort, da kommt Null raus. Das heißt, irgendwas mit Null aufaddieren geht blitzschnell. Irgendwie eine, was weiß ich, auf die minus 1, eine minus 1 drauf zu addieren, lauter Einsen überall, geht blitzschnell. Aber es gibt natürlich auch Fälle, was weiß ich, der eine Wert ist 1, 1, 1, 1, 1, der andere Wert ist 0, 0, 0, 0. Dann habt ihr natürlich immer diese Kombination und ihr wisst überhaupt nichts. Ja, und wie schaut es im Mittel aus? Gut, das ist jetzt schwer abzuschätzen, aber in der Praxis sagt man, das geht recht flott. Also die meisten Additionen, die man hat, sind Additionen mit 1, 2, 3, also mit kleinen Zahlen. Ne? Typischerweise beim Schleifen immer einen drauf addieren oder beim Programm-Counter immer einen drauf addieren, vielleicht ab und zu mal zu springen. Anderes Beispiel, wenn ich Zufallszahlen addiere, dann sind da zufällig Nullen und Einsen verteilt. Dann kommt zufällig auch immer mal die Kombination 0,0 vor. Da bricht sozusagen dieses Durchschleifen vom Carry ab. Das heißt, wir teilen unsere, sagen wir mal, 32-Bit-Zahl, wenn die, was weiß ich, ein paar Pärchen, ein paar Nuller-Pärchen irgendwo drin haben, dann teilen wir diese 32-Bit-Zahl in mehrere Teile sozusagen auf. Und diese Teile, die können wir schnell aufradieren, weil die kurz sind. Da ist das mit dem Ribbel von dem Carry relativ kurz.
Im Mittel ist jedes Stück 4 lang.
Im Mittel ist, naja, also sehr.
50% die Wahrscheinlichkeit, dass
Ne?
es geteilt wird oder.
Genau.
Eine von der anderen abziehen, weil die wahrscheinlich beide relativ klein sind. Das heißt, bei der einen.
Ja, ganz viele Einsen ist auch wieder okay, ne? Dann
Ganz viele Einsen bei der einen und ganz viele Nuller bei der anderen.
das.
Hier eine kleine positive und eine kleine negative Zahl.
Ne, genau, also die minus 1 plus 1, das ist der Worst Case. Ja, also eine Schleife runterzählen wäre dann der Stelle doof. Ja, aber so wie du schon sagst, ein Viertel oder okay, ein Viertel, beziehungsweise man kann sogar sagen, die Hälfte, in der Hälfte der Fälle, weil die 0,0 ist ja okay, die 1,1 ist aber auch okay. Nur die 1,0, 0,1, das sind die blöden Pärchen. Also im Mittel sind die Ketten nur zwei lang. Und ein Volladierer über zwei Elemente, das ist geschenkt, das ist Kleinkram. Also von daher könnte die Addition, wenn man dann sagt, naja, mach halt so schnell du kannst und sag mir Bescheid, wenn es fertig bist, das könnte recht flott gehen. Und das hilft natürlich jetzt besonders, sagen wir mal, bei Multiplikationen, wo man ganz viel aufaddieren muss. Ja, das könnte beispielsweise helfen, ne? Also da könnte man sich vorstellen, das könnte schon was bringen. Jo, damit soll es das eigentlich auch schon gewesen sein, was das Asynchrone angeht. Ich glaube, eine Folie habe ich noch, aber ja, schauen wir mal, ob wir die noch zu sehen kriegen heute. Das andere Thema, was ich mit euch noch machen will, ist Stromverbrauch. Haben wir jetzt nicht mehr so viel Zeit, weil immer Zeit verloren geht hier. Wie schaut es mit dem Stromverbrauch aus? Also, das war noch die letzte Frage. Jetzt haben wir, sagen wir mal, eine asynchrone Pipeline. Was machen wir jetzt mit den Hazards? Bisher haben wir gesagt, naja, Datenhazards, die klären wir durch Forwarding. Bei Forwarding haben wir gesagt, wir gucken halt in den hinteren Pipeline-Stufen, ob da unser Ergebnis schon irgendwo ist. Wie gucken wir denn jetzt nach? Wir haben keinen gemeinsamen Takt mehr. Wir wissen eigentlich gar nicht, wann wir irgendwo nachgucken müssen. Ne? Also da Datenhazards sind doof, Kontrollhazards, so ähnlich. Wir haben ja immer gesagt, naja, wir haben, was weiß ich, unsere Delay-Slots. Es dauert 3 Takte, bis unser Jump irgendwo hinkommt und soll heißen, es werden 3 Instruktionen nachgeschoben. Naja, jetzt kann es aber sein, dass unsere Pipeline-Stufen schnell sind, dann schaffen wir vielleicht gar nicht so viel nachzuschaufeln. Doof. Andere Variante, okay, die wird natürlich funktionieren, Branch Prediction. Ja, funktioniert die? Ne, funktioniert auch nur bedingt. Branch Prediction heißt ja, wir machen mal und wenn wir merken, das war falsch, dann brechen wir den Rest wieder ab. Wir wissen jetzt aber gar nicht, wie viel wir eigentlich nachgeschaufelt haben. Und das Abbrechen ist dementsprechend dann auch schon wieder schwieriger. Also ja, da kann man sich noch ein paar Gedanken drum machen. Jo, nichtsdestotrotz, es gibt angeblich eine 68.000er CPU, die man mal so gebaut hat, die verblüffend schnell sein soll, wenn man sie auf minus 100 Grad runterkühlt. Das ist jetzt im Moment noch so ein bisschen das Problem, aber wie gesagt, es gibt eben auch die ganzen Tools noch nicht, mit denen man die Optimierung machen kann. Und eine komplett unoptimierte CPU, die ist natürlich logischerweise langsamer als eine normal designte. Ja. Ja, da muss man sich jetzt natürlich angucken. Das Also wir haben ja auch mehrere Gatterstufen, die hintereinander liegen. Das kostet einen wieder was. Wir haben diese Muller-C-Glieder, die immer noch dahinter sein müssen. Die kosten wieder ein bisschen was. Auf der anderen Seite können wir jetzt beim Addierer durchaus vielleicht Ripple Carry nehmen, was das Ganze sehr viel vereinfacht, vielleicht auch beschleunigt, gegenüber, was weiß ich, Conditional Sum und was es da so alles gibt. Wir brauchen nicht auf langsame Worst Case mäßig Rücksicht zu nehmen. Wir können einfach sagen, wir machen weiter, sobald das Ergebnis da ist. Soll heißen, das hilft mir unheimlich, sagen wir mal, bei Memory Stages, das hilft mir bei Alu, das hilft mir bei, ne? Also es gibt so Punkte, wo das deutlich beschleunigen könnte und es gibt Punkte, da kostet es mich was. Die Forschung ist da, glaube ich, noch nicht abgeschlossen, definitiv noch nicht. Potenzial ist da, muss mal gucken, ob man das ausgenutzt kriegt. Jo, letztes Thema, Power-Geschichten. Schauen wir das heute noch? Naja, Schnelldurchgang. Also, wie schaut es heutzutage aus? Wenn ihr euch einen PC kauft bei Aldi, Lidl, wie sie sonst wie alle heißen, dann kriegt ihr ein großes Gehäuse und das Gehäuse ist deshalb so groß, weil im Wesentlichen da drin ein großer Kühler sitzt. Das heißt nämlich, einerseits haben wir unheimlich viel Leistungsverbrauch, was ihr an eurer Stromrechnung merkt. Und auf der anderen Seite habt ihr verdammt viel Hitze damit produziert. Und die Hitze, das ist was ihr eigentlich nicht wollt. Das macht eure CPUs, Platten und so weiter kaputt. Die ganze Hitze müsst ihr wieder loswerden. Und natürlich hier bei akkubetriebenen Dingern, was weiß ich, irgend so ein Smartphone oder irgend so ein Laptop oder so, da ist natürlich auch doof, wenn eine CPU Leistung verbraucht. Jo, also das eine, was man mal so sagen muss, ist, wenn die CPU viel Leistung aufnimmt, dann gibt sie auch viel Leistung ab. Und zwar nicht im Sinne von Rechenleistung, sondern im Sinne von Wärmeleistung. Jetzt werden die Dinger, werden wir nachher noch sehen, immer kleiner die CPUs. Warum? Naja, sonst können sie nicht mehr schneller werden, haben wir gesehen, ne, bei Pico. Sekunden-Taktzeiten, da müssen die Dinger klein werden, sonst kommt das Signal gar nicht mehr hinten an, wo wir es hinbringen wollen. Da muss das Ding also immer kleiner werden, aber die Leistungsaufnahme wird immer größer. Ja, und jetzt schafft es mal ein Stecknadelkopf, der ungefähr 200 Watt, 300 Watt abgibt, runterzukühlen. Also normalerweise, wenn man sich einen Herd in der Küche anguckt, das ist so eine Platte, die wird mit Größenordnung 200 Watt, 300, 400 Watt, je nachdem welche Größe, geheizt. Aber das ist die Größe. Und jetzt habt ihr einen Chip, der ungefähr so ein, was weiß ich, Stecknadelkopf groß, der ist auch mit 200 Grad, mit 200 Watt geheizt. Das gibt unheimliche Temperaturen. Und das ist heutzutage kaum noch überhaupt zu kühlen. Ja, was macht man? Irgendwelche Heatpipes, die die Wärme über irgendwelche Kupferleitungen erstmal den Chip sozusagen künstlich groß machen, dass der überhaupt diese Wärme wieder abstrahlen kann. Ja, wir haben auf der CeBIT haben wir auch schon gesehen, da sind ganze Motherboards letztendlich in so einem Wasserbad oder so einem Ölbad verschwunden. Einfach, weil Öl halt einen höheren Wärmekoeffizienten hat als Luft. Es hat seine Vorteile, es ist leiser, es ist kühler, es hat aber auch den Nachteil. Viel Spaß beim CPU-Wechseln. Ne?
Das größte Problem ist, dass es Kapillareffekte gibt, die durch die Leitung dann das Öl überall ist.
Jo, okay, schauen wir mal, wo letztendlich Power jetzt verbraucht wird. Das eine ist, man kann sagen, die Leistungsaufnahme ist abhängig von der Spannung. Und das zweite von der Frequenz. Gehen wir mal zur Spannung. Ja, Spannung heißt also generell Ohmsches Gesetz. Strom ist Spannung durch Widerstand. Ja, und die Leistung ist Strom mal Spannung. Und wenn man jetzt das umrechnet, dann kann man sagen, die Leistung, die aufgenommen bzw. auch wieder natürlich abgegeben wird, ist Spannung zum Quadrat durch den Widerstand. Der Widerstand ist letztendlich definiert durch die ganzen Transistoren und so, da kann man nicht viel dran drehen. Soll aber heißen, die Stromaufnahme ist quadratisch abhängig von der Spannung. Doppelt so hohe Spannung, viermal so großer Stromverbrauch. Okay, andersrum gesagt, wenn man es dann schafft, die Spannung zu senken, dann könnte es sein, dass die CPU weniger Strom verbraucht. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, umso weniger, umso besser, also 0,0000001 Volt, dann brauchen wir keinen Strom mehr. Prinzipiell richtig, aber haben wir uns neulich schon darüber unterhalten, irgendwelche externen elektromagnetischen Felder, was weiß ich, mein Lieblingsbeispiel, der Staubsauger, der generiert auch elektrische Felder, die induzieren auf den Leiterbahnen Spannung. Und wenn die Spannungen natürlich in der Größenordnung sind, wie die Spannung, die ich da eigentlich, die Signale, die ich da transferiere, dann kommt da irgendein Salat an, dann sehe ich nichts mehr. Also zu klein dürfen sie nicht werden. Das nächste ist, wenn ihr euch Transistoren irgendwelcher Art anguckt, dann werdet ihr sehen, die schalten immer nur ab einer bestimmten Spannung. Typischer Fall, Silizium ist so Größenordnung, Daumenwert 0,7 Volt. Gallium Arsenid oder so, die schaffen es bei 0,2 Volt, aber darunter schaltet nichts.
Außer man macht es warm.
Also, nur da hilft auch. Minimal. Bis er dann irgendwann schmilzt, dann wird es weniger, aber das hilft einem auch nichts. Das nächste Problem ist, jetzt habt ihr natürlich nicht nur einen Transistor, der da schaltet, sondern ihr habt natürlich irgendwie Transistoren, die bilden, mehrere Transistoren bilden Gatter. Ja, und die schaltet ihr noch hintereinander. Und wenn jetzt zwei sagen wir mal, Silizium-Transistoren hintereinander schalten sollen, dann brauchen sie halt ihre 1,4 Volt. Und drei hintereinander brauchen. Okay, man kann dann wieder mit entsprechenden Schaltungen, kann man den Wert dann plötzlich wieder umdrehen. Dann schalten sie wieder mit den negativen sozusagen. Dann kann ich es wieder halbieren. Nichtsdestotrotz, unter 0,7 werdet ihr es nicht schaffen, vernünftige Siliziumschaltungen hinzukriegen. Also unter 0,7 geht da nichts. Gallium Arsenid, okay, geht auch weniger. Wie schaut es heutzutage bei entsprechenden CPUs aus? Also bei 1, ist man irgendwas. 1,3 Volt, 1,8 Volt, irgendwie so Größenordnung brauchen zurzeit die CPUs. Jo, so ähnlich gilt es natürlich für dynamische Speicher. Dynamischer Speicher, haben wir gesagt, da werden die Speicher letztendlich realisiert durch Kondensatoren. Ich tue in die Kondensatoren Ladung rein. Aber wenn ich natürlich nur wenig Ladung reintue, dann ist es auch schnell verschwunden. Soll heißen, ich muss sie ziemlich oft refreshen. Ziemlich oft refreshen heißt nun wiederum, in der Zeit kann jetzt die CPU nicht auf den Speicher zugreifen. Also auch da, man sollte den Speicher nicht zu sehr runterdrehen von der Spannung. Jo. Was man jetzt macht. Naja, wir senken halt die Spannung, soweit es irgendwie geht, aber nur immer so weit, wie es in dem speziellen Bereich geht. Also innerhalb der CPU könnte man sagen, so 1, irgendwas Volt, aber was weiß ich, den Speicher, sagen wir mal, mit höherer Spannung und dementsprechend auch die Ansteuerung des Speichers mit höherer Spannung. Und auch hier so die Interfaces der CPU, da wo die Signale in die große weite Welt gehen, an lange Leitungen angeschlossen sind. Lange Leitung heißt hohe Induktion von externen Störungen. Ja, wenn externe Störungen drohen, dann müssen wir an der Stelle halt entsprechend mit höherer Spannung arbeiten. Und dementsprechend gibt es bei heutigen CPUs mehrere verschiedene Spannungswandler, die irgendwie um die CPU rum angeschlossen sind und dann haben wir ja, die CPU betrieben mit 1,3 Volt, 1,8 Volt, 3,2 und vielleicht noch 5 Volt. Also eine CPU kriegt nicht eine Spannung, sondern die kriegt so ein ganzes Sammelsurium verschiedener Spannungen. Ja, wenn ihr euch mal Motherboards anguckt, dann seht ihr immer um die CPU rum so ein Sammelsurium von kleinen schwarzen Käferchen. Das sind dann meistens die entsprechenden Spannungswandler. Jo, was man natürlich noch machen kann, man kann natürlich beispielsweise, wenn man irgendwie vom Rechner einen Teil nicht braucht, ich habe meinen Laptop und tippe gerade einen Brief für die Oma, brauche ich meine Platte gerade nicht. Da wäre natürlich die Idee, Platte abschalten, solange bis ich sie wieder brauche. Muss man dazu sagen, das funktioniert nur bedingt, weil Spannung, ja, bis jetzt so ein Spannungswandler wieder die richtige Spannung liefert, das dauert einen Augenblick. Und wenn natürlich ein Schaltungsteil mal keine Spannung hatte, irgendwie ein Register hatte mal zwischenzeitlich keine Spannung, ja, wenn ich die Spannung wieder dranlege, dann ist der Registerinhalt null. Das heißt, der aktuelle Zustand war weg. Also ich kann jetzt nicht beliebig irgendwo abschalten und irgendwann später wieder anschalten. Das funktioniert nicht. Eventuell mit Reset, okay, kann gehen. Beispielsweise bei der Platte funktioniert es heutzutage schon ganz gut. Ich kann die Platte mal abschalten und wenn ich merke, ich brauche sie wieder, ja, dann schalte ich sie wieder an, drehe einen Augenblick ein Däumchen und wenn sie wieder läuft, resette ich sie, dann ist sie in einem so, wieder bereiten Zustand und dann kann ich halt wieder von Platte lesen und da wieder hinschreiben. Jo, das funktioniert auch nur deshalb bedingt. Beispielsweise der Motor von der Platte braucht eine bestimmte Leistung, sonst dreht er den Plattenstapel schlicht nicht. Ja, Leistung haben wir gesagt, ist Spannung mal Strom. Jetzt kann ich zwar die Spannung runterdrehen, aber wenn der Motor entsprechende Leistung aufbringen muss, dann muss das I entsprechend steigen. Ein großes I heißt aber, die Leitungen müssen entsprechend dick sein. Jetzt kann ich die Spannung runterdrehen, aber dann habe ich hinterher solche dicken Rohre, die da zur Platte hingehen. Das bringt es auch nicht. Also an der Stelle bringt es nichts, die Spannung runterzudrehen. Jo, und letzter Punkt. Ich stehe schon, ich überziehe wieder. Letzter Punkt. Leistungsaufnahme ist abhängig von der Frequenz. Ja, letztendlich müsst ihr euch vorstellen, jedes Leiterbahnpärchen ist so eine Art Kondensator. Ne? Ihr habt immer alles verbunden mit der Masseleitung oder mit dem Minuspol und eure Signalleitungen, die daneben laufen, ja, sind auch Leiterbahnen und wenn die Leiterbahnen parallel liegen, bilden sie einen Kondensator. Mit einem winzig kleiner Kapazität, aber nichtsdestotrotz, es ist letztendlich ein Kondensator. Und auch ein Transistor, der hat nebeneinander liegend verschiedene Leiterbahnen. Jeder Transistor ist auch ein kleiner Kondensator. Ja, und wenn ihr jetzt sagen wir mal, die untere Platte, die hat immer ihre 0 Volt und die obere Platte wollt ihr aufladen auf eine höhere Spannung, ja, dann müsst ihr entsprechend Ladungsträger da reinpumpen, die durch den Widerstand durchgehen. Ja, und dann ist irgendwann ein Kondensator geladen. Wenn er geladen ist, fließt kein Strom mehr. Aber ihr wollt ja nicht die ganze Zeit eine 1 übertragen, sondern ihr wollt ja auch wieder mal eine 0 übertragen. Also müssen die ganzen Ladungsträger wieder raus aus der Leiterbahn, aus dem Kondensator sozusagen wieder entladen. Ja, und wenn ihr euch jetzt das überlegt, das heißt, ihr müsst, wenn ihr hier Signale übertragen wollt, dann müsst ihr immer Ladungsträger reinpumpen und ihr müsst sie wieder rausziehen. Wieder reinpumpen, wieder rausziehen. Naja, und fließende Ladungsträger sind nichts anderes als Strom. Und jetzt kann man sich schnell überlegen, naja, wenn ihr pro Zeiteinheit einmal die Ladungsträger rein und wieder raus, dann ist der Strom kleiner, als wenn ihr das Ganze zweimal pro Zeiteinheit macht. Also kann man sagen, die Leistungsaufnahme ist proportional zur Frequenz. Wenn ihr Frequenz verdoppelt, dann habt ihr auch den doppelten Strom. Soweit ganz einfach. Zwei Dinge dazu. Jetzt haben wir immer versucht, die Frequenz hochzudrehen. Ja, wie haben wir das gemacht? Wir haben versucht, immer irgendwie unsere ja, letztendlich unsere Pipeline-Stufen beispielsweise zu verkleinern, damit wir die Frequenz hochdrehen konnten. Pipeline-Stufe verkleinern hieß aber, wir haben zusätzliche Bauteile. Wir haben ja mindestens dann mal zusätzlich so ein Register dazwischen gehabt. Soll heißen, wenn wir die Frequenz hochdrehen wollen, haben wir im Allgemeinen mehr Bauteile. Also ist die Leistungsaufnahme zwar prinzipiell, wenn ich die Schaltung unverändert lasse, ist der Stromverbrauch proportional zur Frequenz. Aber wenn ich die Frequenz so hochdrehe, dass die Schaltung es gar nicht mehr schafft und ich die Schaltung umbaue, dann habe ich im Allgemeinen einen noch höheren Stromverbrauch. Und da haben wir im Moment, also mein Chef hat da immer so eine Daumenregel in etwa quadratisch. Also wenn ich die Frequenz verdoppeln, dann haben wir ungefähr einen vierfachen Stromverbrauch. Jetzt nicht durch die Schaltung selber, aber weil ich die Schaltung halt entsprechend anpassen muss. Ja, jetzt könnte man ja sagen, jetzt haben wir einen Rechner, Laptop, und ich möchte doch jetzt, damit der Akku nicht so schnell leer ist, drehe ich die Frequenz einfach auf die Hälfte. Ich baue den Rechner nicht um, ich tausche bloß meinen Quarz aus und mein Taktgeber rechnet jetzt, dann rechnet die CPU nicht mit 2 GHz, sondern nur noch mit 1 GHz. Brauche ich jetzt weniger Strom? Und wenn ja, wie viel? Nee, die Schaltung, die Logik schaltet auch nur noch halb so oft. Die Register schalten halb so oft, alle Bauteile nur noch halb so oft. Okay, dann geht gar nichts mehr. Ne?
Das ist nicht hilfreich,
definitiv. Sagen wir mal, wir drehen alles auf die Hälfte. Also auch den PCI-Takt, auch die externe Welt, wie auch immer wir das hinkriegen. Worauf ich hinaus will, ist, ihr könnt natürlich die Frequenz halbieren und damit den Stromverbrauch halbieren. Aber die Kiste ist auch nur noch halb so schnell. Das soll heißen, sie braucht für das, was ihr machen wollt, doppelt so lange. Außer sie idelt, und dann kann man sie auch nicht auch ganz abschalten. Also es bringt eigentlich nichts, die Frequenz runterzudrehen, weil ihr dann einfach länger arbeitet und das länger braucht genau das wieder auf, was ihr an Strom vorher aufgespart habt. Die Leistung ist zwar geringer, ihr braucht dann nicht mehr ein 500 Watt Netzteil, sondern nur noch ein 250 Watt Netzteil, aber das 250 Watt Netzteil muss 2 Stunden lang Strom liefern, wo es vorher nur 1 Stunde lang Strom hätte liefern müssen. Also die. Wenn wir die ausbauen könnten, das würde was helfen. Genau. Aber das ist natürlich jetzt nichts, was man so auf die Schnelle machen kann. 5 Minuten. Jo, okay. Also, das ist soweit. Das haben wir gerade. Jo, also, was man heutzutage macht, ist letztendlich dann nicht eine extrem schnelle CPU bauen mit den ganzen Zusatzkomponenten, die man da einbauen muss, was einfach den Stromverbrauch mehr als verdoppelt, sondern dass man dann sagt, naja, dann nehmen wir lieber eine einfachere CPU und davon 2. Da bringt uns mehr. Oder das, was ich euch neulich gesagt habe, ne, für den GPU-Fall, dass man die ganzen Forwarding, Branch Prediction und das ganze Zeugs rausschmeißen kann, das hilft was. Jo, das andere wäre natürlich irgendeine Idee, dass man sagt, ja, wenn die CPU zurzeit nicht gebraucht wird, ne, beispielsweise, so wie du gerade gesagt hast, ja, wenn sie idelt, dann braucht sie auch keine hohe Frequenz. Das ist eine Möglichkeit, da könnte man den Takt abschalten bzw. runtertakten. Und das wird heutzutage auch häufig gemacht. Allerdings, man kann den Takt jetzt normalerweise nicht beliebig regeln, also so irgendwie so zwischen 0 und 2 GHz im Megahertz-Bereich so hin und her, das geht nicht. Also die kann man schlecht regeln. Das andere ist natürlich auch, ja, so wie du auch schon gesagt hast, ne, die externe Welt, also so eine PCI-Karte, die geht davon aus, dass sie mit 33 MHz betrieben wird und mit nichts anderem. Da kann ich jetzt nicht mit 34,5 MHz kommen, das will die Ding nicht. Ja, und umschalten braucht letztendlich auch Zeit. Also ich kann jetzt nicht von jetzt auf gleich von 33 MHz auf 17,5 umschalten. Diese Regelung, die braucht einfach ein bisschen Zeit. Und insofern, das, was man eigentlich nur macht, ist entweder Takt ganz abschalten, beziehungsweise ihn halbieren. Ja, und das wird dann häufig so als Throttling bezeichnet. So ein, ja, ich schalte dann den Takt dann eben mal für eine Zeit lang ganz ab, dann schalte ich ihn wieder ganz an, für eine Zeit wieder ganz ab, für eine ganze Zeit wieder an. Und je nachdem, wie ich dieses Taktverhältnis wähle, mehr an oder mehr aus, kann ich damit entsprechend Strom sparen, beziehungsweise natürlich noch eine entsprechende Performance herkriegen. Jo. Letzte Folie, letzte Frage, dann habt ihr es überstanden. Sagen wir mal, ich habe hier eine Alu, hängt an meinen zwei internen Bussen und ja, die Busse werden gebraucht, aber ich weiß, sagen wir mal, das ist eine Fließkomma-Alu. Sagen wir mal, ich weiß, mein Programm hat keine Fließkomma-Operation. Was kann ich jetzt machen?
Ein Multiplexer an die Eingänge und entweder der Wert bleibt der, der schon immer war, oder ein statischer Wert, wenn ich die Komponente abschalte, dann schaltet sie ja nicht mehr um. Und dann habe ich ja das schon gespart. Oder hat der Wert vom Bus?
Genau. Also das, was ich verhindern muss, ich muss verhindern, dass die vielen Nullen und Einsen, die hier rüberhuschen, alle immer darunter gehen und intern natürlich sämtliche Gatter irgendwie alle schalten. Sie rechnen immer, was weiß ich, sie addieren zwei Werte auf, die hinterher nicht gebraucht werden. Und sie addieren zwei neue Werte, wieder Wechsel von 0 nach 1, 1 nach 0, wieder was ausgerechnet und wieder nicht gebraucht. Da ist es besser, man baut hier zwei Multiplexer ein und die Multiplexer schalten entweder auf die Busse oder, sagen wir mal, auf zwei Nullen. Und dann addiere ich die ganze Zeit zwei Nullen auf. Auch das mache ich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Aber ich lade die Leitung nicht immer wieder auf 0, auf 1, auf 0, auf 1. Dementsprechend fließt dann da kein Strom mehr und ich spare entsprechend. Sorry, dass ich schon wieder überzogen habe, aber heute war ich nicht alleine schuld. Immerhin. Jo, gibt es noch Fragen? Dann kann ich nur mein Fazit dieser Veranstaltung hier noch kurz ziehen. Ich danke euch sehr, dass ihr so engagiert mitgemacht habt. Also das war einer der muntersten Jahrgänge, die ich je hatte. So bringt das Spaß, wenn man da auch nicht nur den was reinwirft in den Wald, sondern auch mal ein Echo kommt. Also ich fand das klasse. Ich freue mich, wenn ihr irgendwie wieder auftaucht. Manche waren schon bei mir, manche kommen vielleicht nochmal, virtuelle Maschinen im nächsten Semester. Ansonsten vermute ich mal, sehen wir uns alle wieder irgendwie im August, September, weiß nicht, zu irgendwelchen Prüfungen, oder? Vielleicht, vielleicht, lässt sich nie verhindern, oder morgen, manche sind da schnell dran.
Das ist auch eine Frage, ich habe das irgendwie verpeilt mit einem Bildungstermin, vielleicht war ich auch irgendwann nicht da, kann ich dann einfach im September mal eine E-Mail schreiben?
Ich habe es immer wieder mal angedeutet. Also wer der Meinung ist, dass er morgen eine Prüfung haben will, der ruft jetzt an oder schreibt eine E-Mail und dann versuche ich das zu organisieren. Von mir, sobald ich da bin, können wir auch eine Prüfung machen. Einziger Bremsgrund könnte sein, ich brauche noch einen Zweitbeisitzer, den ich irgendwie organisieren muss. Bei dir ging das jetzt problemlos, wobei so ein Problem, also ich habe sofort einen gefunden, aber das war immerhin einer von 18, aber nur einer hatte Zeit. Also wenn du mir heute sagst, dass du morgen eine Prüfung haben willst, könnte noch gehen. Nee, einfach E-Mail schreiben, dann kaspern wir das aus. Ich bin nicht da die ersten 3 Augustwochen, das weiß ich jetzt schon. Und okay, der auch nicht. Ja, also die ersten 3 Augustwochen bin ich definitiv nicht da. Ich habe allerdings noch Resturlaub, der noch weg muss vor September. Also ich bin noch mal irgendwann eine Woche noch nicht da. Wenn ihr mir einigermaßen rechtzeitig sagt, wann ihr Prüfung haben wollt, dann kriegen wir das hin. Wisst ihr schon so ungefähr wann? September, da bin ich ziemlich sicher da, ganze Zeit. Ja. So, Oktober. Ja. Wie gesagt, nochmal wiederholt, mir kommt das nicht darauf an, dass ihr irgendwelche Weisheiten von irgendwelchen Folien mir 1:1 auf Papier malen könnt. Ja, schön, wenn ihr es könnt, schadet nicht, aber mir kommt es darauf an, dass ihr das, was dahinter steckt, verstanden habt. Ja, und so wie hier dann immer mitgedacht wurde, hauptsächlich aus dieser Ecke, aber die meisten waren ja doch wach und dabei. Immer dieses im Hinterkopf, das könnte man auch so machen, geht das auch so? Oder ja, im Moment, da könnte es aber Probleme geben. Ne, dieses über das, was auf der Folie draufsteht, hinausdenken, das ist das, was ich mir erhoffe. Und das kann man auch nicht lernen, das habt ihr jetzt entweder mitgenommen aus der Vorlesung oder auch nicht. Ne? Da hilft jetzt wenig, die Folien auswendig zu lernen. Ja, was ich anbieten kann, gilt im Prinzip auch für dich heute noch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne vorbeikommen. Also einfach E-Mail schreiben, ich hätte da eine Frage, hast mal Zeit, dann können wir da irgendwie auch noch was auskaspern. Dann lassen wir es mal weg in der Prüfung.
Ja, siehst du, was
wir seid ja umsonst heute da gewesen.
Zumindest ist es nicht gesehen.
Ja stimmt, das wollte ich noch überholen, weil noch ein paar Schreibfehler drin waren. Das war neu, letztes Jahr hatte ich das noch nicht, das Kapitel. Jo, aber gut, lass es einfach mal weg, gilt dann für alle. Machen wir nicht. Gibt auch so genügend zu fragen. Jo, und dann danke ich euch nochmal. War echt klasse, dieser Jahrgang hier. Vielleicht, ich hoffe, dass ich euch nochmal wiedersehe. Prüfungen sowieso. Andere Vorlesungen, was weiß ich, Studiendiplom, Master, Bachelor, was weiß ich, was ihr noch so alles braucht, arbeiten. Würde mich freuen, wenn ihr da wiederkommt. Dankeschön.